Je mehr wir konsumieren, desto weniger tauschen wir uns wirklich aus. Und das ist halt dieses Traurige in diesem Punkt.
Manchmal ist alles durcheinander. Gedanken kreisen, Meinungen prallen. Willkommen bei Kopfsalat und Klartext.
Hallo und willkommen zu
Kopfsalat
Kopfsalat
und
und Klartext.
Klartext.
Ja, wie ihr hört, ist Luna heute wieder dabei. Momentan höre ich leider von den anderen Co-Sprecherinnen nichts mehr, bis auf eine. Da habe ich demnächst, also diesen Monat, noch einen Termin, dass sie auch mal mit mir ein Thema aufnimmt. Aber ja, worum geht es heute? Ich würde heute gerne mit einer ganz einfachen Frage starten. Wie viel von deinem Tag erlebst du eigentlich noch wirklich bewusst und wie viel läuft einfach nebenbei auf deinem Handy? Wir sind ständig online, ständig erreichbar, ständig beschäftigt. Und trotzdem haben wir viele das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Wir scrollen durch das Leben anderer, vergleichen uns, lassen uns berieseln und nennen das dann Entspannung. Aber gleichzeitig werden echte Gespräche immer seltener oder bleiben an der Oberfläche. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Was macht Social Media eigentlich mit uns? Warum fühlen sich so viele trotz Kontaktmöglichkeiten alleine? Und was passiert mit unseren Gesprächen im echten Leben? Geht es uns wirklich besser durch all das? Oder verlieren wir dabei etwas, das eigentlich viel wichtiger ist? Darum soll es heute gehen. Deswegen meine erste Frage, die mir so in den Kopf gegangen ist: Nutzen wir Social Media bewusst oder läuft es einfach nebenbei mit? Was sagst du, Luna?
Ich glaube, auf jeden Fall trifft da beides zu. Also wenn ich jetzt so von mir spreche, wenn ich Inspirationen suche, in Bezug auf Wohnungseinrichtungen, dann nutze ich Medien schon bewusst. Aber ich glaube, es passiert auch ganz oft unbewusst. Einfach auch zur Ablenkung. Und dabei realisiert man aber den Inhalt meistens gar nicht, sondern flieht auch so ein bisschen vor der Realität.
Ja, es sind schon eigentlich erschreckende Zahlen, weil ich habe mich mal so ein bisschen informiert über die Nutzungsdauer. Zum Beispiel gibt es Zahlen vom ARD und ZDF, dass im Durchschnitt über 6 Stunden tägliche Mediennutzung in Deutschland der Fall ist. Genauso insgesamt die Smartphone-Nutzung, die im Schnitt circa 3 Stunden täglich laut der Bitkom ist. Und viele Menschen haben Probleme, ihre Nutzung zu kontrollieren. Das war eine Studie von der JEM. Was sagst du? Das sind schon extreme Zahlen, oder?
Also ich finde auch, das sind einfach zu hohe, also es ist ein zu hoher Konsum, da gehe ich mit. Wobei ich sagen muss, ich lasse zum Beispiel ganz oft auch im Hintergrund etwas laufen. Also ich finde, man kann das natürlich nicht so interpretieren, dass die Person dauerhaft dann mit den Medien in Kontakt ist, also aktiv. Aber natürlich ist das schon ein hoher Konsum. Das kann man nicht anders, ja. Das kann man nicht runterreden, aber ich schließe mich da leider mit ein. Also so nebenbei laufen bei mir auch oft Serien, das muss ich schon sagen.
Ja, dieses Nebenbei, das ist ja so ein großes Thema, weil ein großer Teil unserer Nutzung passiert gar nicht bewusst, sondern einfach automatisch. Wir greifen automatisch zum Handy, schauen, was da gerade ist, ob wir Nachrichten haben. Und ja, das große Ding ist ja auch, was wir uns da anschauen. Also du guckst ja auch manchmal so das Leben von anderen an. Wie empfindest du das?
Also ich muss schon sagen, dass ich sehr, also ja, ich konsumiere manchmal nebenbei und versuche da auch so ein bisschen dem Alltag zu entfliehen. Das finde ich nicht so gut. Aber von dem Inhalt her achte ich sehr stark darauf, wem ich folge, ob die Menschen authentisch sind, ob sie gute Werte vermitteln. Das muss ich schon sagen. Ich folge auch vielen Influencern, die mehr Realität zeigen wollen und darüber auch Postings verfassen. Das finde ich auch sehr wichtig, dass man darauf achtet.
Ja, da ist natürlich auch die Frage, weil Realität, was ist genau da Realität? Weil es ist auf jeden Fall so, dass halt groß bekannt ist, dass viele Influencer natürlich nur die positiven Seiten ihres Lebens zeigen und nicht die negativen Seiten. Das ist ja so, dass sogar gesagt wird, dass je mehr Positives gezeigt wird, dass da wahrscheinlich viel, umso mehr Negatives dahinter steckt. Traurigkeit, Einsamkeit, nicht das Gefühl, wirklich gemocht zu werden. Weil wenn du überlegst, wenn du ein Influencer bist mit, keine Ahnung, 10 oder 100.000 Followern, da ist dein Leben nicht mehr so normal. Du kannst nicht einfach auf die Straße gehen, du kannst nicht einfach mal einkaufen gehen. Du hast, wie wir auch in der letzten Folge schon besprochen haben, es kann auch Stalker geben. Du bist gar nicht mehr wirklich sicher, du hast gar nicht mehr diese Freiheit. Das ist wie, meiner Meinung nach, wie so eine Art Gefängnis, wo du drin bist. Und du versuchst dich immer positiv zu zeigen und dadurch das falsche Bild zu zeigen.
Also ich glaube, da kommt es immer auf die Person drauf an. Also wie gesagt, ich finde schon, dass die Menschen, denen ich folge, darauf achten, viel auch Realität mit reinzubringen. Und sie reden auch viel über psychische Erkrankungen und so weiter. Deswegen folge ich den Personen ja. Aber natürlich finde ich auch, dass vieles immer sehr perfekt wirkt, sehr ausgeschmückt auf jeden Fall. Und ich glaube, da liegt auch die Verantwortung bei einem selbst, da bewusst damit umzugehen. Aber ich muss auch sagen, dass ich das manchmal nicht so gut umsetzen kann, weil mich soziale Medien manchmal wirklich auch ja psychisch belasten im Sinne davon, weil ich mir immer so, also ich gönne den Menschen jedes Glück auf der Welt, also den Menschen, denen ich da folge, so ist nicht gemeint. Aber ich vergleiche mich schon sehr viel und denke mir, warum bin ich nicht an dem Punkt, wo die jetzt gerade sind oder was mache ich falsch im Leben? Klar, man sollte sich immer reflektieren, aber das kann manchmal schon ganz schön einen Druck erzeugen, weil viele Influencer haben ja, die kaufen sich ein Haus, die haben viele Mittel, um sich Träume zu erfüllen und das sei denen auch gegönnt, sie haben ja auch dafür gearbeitet, aber man kommt da schnell ja in die Position, sich zu vergleichen.
Ja, und das ist halt auch ein sehr großes Problem. Es ist auch auf der psychologischen Ebene bewiesen, dass diese Vergleiche psychische Probleme verursachen können. Ob es jetzt Minderwertigkeitsprobleme sind, weil man halt sich an diese Positionen wünscht von diesen Personen oder halt auch Angstzustände. Es sind sehr, sehr viele psychische Folgen, die dieser Social-Media-Konsum, den wir heute haben, ja, befürwortet. Und ich habe einige YouTuber geschaut, die Experimente gemacht haben und zum Beispiel TikTok oder Instagram vom Handy geschmissen haben und jetzt berichten, dass sie es gemerkt haben, nach, nicht jetzt sofort, aber nach 1-2 Wochen haben sie gemerkt, wie ihre Lebensqualität besser geworden ist, wie ihre psychischen Gedanken, die sie gesteuert haben, weil zum Beispiel da war einmal dieses Beispiel, ja, der ist eigentlich gar kein Feiertyp, aber er sieht dann seine Freunde, wie sie feiern, Spaß haben und ihm fehlt da irgendwas. Er möchte gern dabei sein, obwohl er gar nicht der Feiertyp ist und eigentlich gerne zu Hause sein möchte. Aber dieses, was da gezeigt wird, dieses, wir haben Spaß, wir freuen uns, das ist ja das, was wir alle wollen. Aber ob es genau das ist, wie die anderen es wollen, das hinterfragen wir gar nicht. Und ja, da kommen wir natürlich dann auch zu einem Punkt, ob Social Media wirklich noch eine Entspannung ist, wenn es so, ja, uns psychisch beeinträchtigt. Da habe ich mich hier auch eine Frage notiert. Warum fühlt sich Social Media oft wie Entspannung an, obwohl es uns müde macht? Weil du musst ja überlegen, es ist ja so, Entspannung ist, dass wir abschalten können, dass unser Gehirn Pause bekommt. Aber durch Social Media powern wir noch mehr Reize ins Gehirn. Das Gehirn kann nicht abschalten. Das Gehirn kriegt immer wieder einen neuen Impuls, immer wieder neues Arbeiten, neues Nachdenken, ohne wirklich gerade mal in dem Moment zu sein, um sich selber zu fühlen, um sich selber zu reflektieren. Als wäre es so eine Art Flucht aus der Realität und aus der Entspannung. Was sagst du dazu?
Bei mir ist das so, wenn ich jetzt zum Beispiel Videos anschaue bei Instagram und das halt nur, ich sage mal, eine halbe Stunde lang und die Videos beinhalten wirklich Mehrwert für mich. Also zum Beispiel Einrichtungskontent, was mich richtig interessiert, wo ich eine Inspiration dann habe, was mir irgendwie mich weiterbringt im Leben, weißt du? Dann ist das schon Entspannung für mich. Aber ich merke manchmal, dass ich einfach nur wahllos umher scrolle bei Instagram, auch einfach nur um beschäftigt zu sein und zum Beispiel zu verdrängen, dass ich noch die Wäsche machen muss oder um mal Probleme zu verdrängen. Und da merke ich wirklich ganz oft, wie sehr mir das überhaupt nicht gut tut und ich danach noch viel mehr unausgeglichen bin. Und ganz oft lege ich das Handy dann weg und mache mir ein Hörbuch an und lege mich einfach mal nur hin. Und das gibt mir so viel mehr Entspannung, als dieses wahllose Rumscrollen. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, man sollte das wirklich bewusst nutzen, weil ich merke wirklich, dass mir das manchmal richtig, richtig schlecht tut und es mir danach auch psychisch irgendwie schlechter geht als vorher.
Ja, dieses Projekt mit diesem endlos Scrollen, das ist 2006 erfunden worden. Es hat auch eine Bezeichnung, die ich leider jetzt nicht gerade finde. Aber es geht darum, dass es unendlich lange Scrollen ist. Und wenn du jetzt zum Beispiel bei TikTok scrollst, du kannst 48 Stunden lang durchscrollen und du kriegst immer wieder neuen Input. Viele Nutzer berichten halt auch davon, dass sie trotzdem Stress und Müdigkeit empfinden, natürlich, weil du nicht wirklich abschalten kannst. Aber es gibt auch Berichte wie schnelle Reizbarkeit, weil man muss ja überlegen, du versuchst deinem Gehirn so eine Art Dopamin-Kick zu geben. Das Dopamin-Kick ist aber, wie viele falsch denken, nicht das Glückshormon, sondern das Erwartungshormon. Das heißt, du erwartest die ganze Zeit, dass da irgendwas ist, was dir das Glücksgefühl gibt. Und dadurch, dass es nicht immer auftaucht, ist am Ende dein Körper auch enttäuscht. Dazu kommt dann auch so eine dauerhafte Reizüberflutung und dann dieses Erschöpfte und total gereizt sein. Du kennst das bestimmt, wenn manche, ich weiß nicht, ob du das mal bei irgendjemandem mitbekommen hast, wenn jemand die ganze Zeit nur dieses ganze Social-Media-Zeug, TikTok, Instagram langscrollt, dass die auch leicht gereizt sind. Dass wenn du da irgendwas sagst, dass du dann so einen Kick zurückbekommst.
Also ich spüre es eher an mir selbst, dass, also ich würde da jetzt nicht irgendjemanden, also würde mich jetzt jemand ansprechen, wäre ich, glaube ich, nicht gereizt oder so. Aber innerlich habe ich das wirklich schon oft gehabt, dass ich mich sehr unausgeglichen angefühlt habe, wenn ich so wahllos im Internet mich habe berieseln lassen. Also ich kann es von mir selbst halt nur bestätigen, muss ich wirklich sagen, ja.
Ja, das ist vielleicht auch in der Gesellschaft das große Problem, dass es mit ein Grund ist, warum wir so ermüden. Weil wenn du dir jetzt mal die Menschen anguckst, die draußen auf der Straße rumlaufen. Also ich muss sagen, wenn man sich das mal bewusst anschaut, fast jeder hat ein Handy in der Hand. Ob die jetzt an der roten Ampel stehen, sie zücken das Handy. Ob sie jetzt gerade beim Bäcker stehen, sie zücken das Handy. Du siehst überall immer irgendjemanden mit dem Handy rumlaufen. Und das kann man sich in der früheren Zeit, früher wie es so war, gar nicht vorstellen.
Na, ich finde es besonders schwierig, dass es selbst im Kindesalter, also ich betone, im Kindesalter schon beginnt. Denn Kinder können das ja noch gar nicht richtig kontrollieren, ihren Medienkonsum, und können vieles noch gar nicht voneinander unterscheiden. Und das finde ich sehr, sehr beängstigend.
Ja, bei Kindern merkt man natürlich auch viel schneller dieses Gereizte, die Sucht, die da entsteht. Wenn du den Kindern das wegnehmen willst und das Kind wird aggressiv, dann sollten Eltern sich eigentlich schon die Gedanken machen, ist es wirklich noch in Ordnung, dass das Kind das bekommt? Aber es ist halt für viele auch so, dass sie davon eine Pause vom Kind haben wollen. Das ist leider sehr oft der Fall. Man drückt dem Kind im Restaurant das Tablet vor die Nase, damit das Kind im Restaurant Ruhe ist und nicht quengelt und nicht nervt, damit es abgelenkt ist. Aber dadurch entstehen ja viele, viele große Probleme. Nicht nur die psychischen Probleme, sondern auch körperliche Probleme. Mein Sohn hat auch ein Tablet. Ich habe jetzt sein Tablet eingeschränkt auf 1,5 Stunden pro Tag. Ich werde das auch in weiterer Zukunft noch mehr reduzieren, weil ich auch gemerkt habe, dass er zu viel konsumiert in dem Bereich. Und es ist so, dass ich sehe manchmal, wie er das Tablet so nah an seinem Gesicht hält, wo ich ihm dann sage, mach das von deinem Gesicht weg. Ich versuche ihm dann zu erklären, dass wenn er sich die ganze Zeit nur auf diese kurze Distanz konzentriert, dass er irgendwann eine Brille braucht. 2020, also während der Corona-Zeit, haben wir, besonders in China habe ich Zahlen gesehen, dass da einen enormen Anstieg an Kurzsichtigkeit entstanden ist. Weil die Leute, die waren zu Hause, die mussten sich irgendwie beschäftigen, hingen nur noch am Handy diese ganzen 2 bis 3 Jahre. Und dadurch ist eine enorme Kurzsichtigkeit entstanden. Weil du halt nicht mehr dein Auge für Distanz trainierst, sondern nur noch auf dieses kurze Bild zum Handy hin. Und da sage ich ihm auch immer, irgendwann musst du eine Brille tragen, wenn du so weitermachst. Aber früher hat man ja mal gesagt, du kriegst viereckige Augen, was ja eigentlich nicht stimmte.
Ja, also da hat man vieles, glaube ich, immer so als Drohung ausgesprochen, um den Kindern Angst zu machen. Das, finde ich, ist jetzt auch keine gute Art von Erziehung. Aber ich denke mir, man sollte den Kindern vermitteln, wie können sie sich anders auch beschäftigen. Ich würde deren Hobbys befürworten. Ich würde Malbücher kaufen und Sticker und richtige Bastelsessions also umsetzen, wenn das Kind daran Interesse hat. Es gibt ja noch vieles andere. Aber ich denke, man sollte Kindern auch beibringen, wie kann ich mich selbst beschäftigen und was macht mir überhaupt Spaß.
Man muss auch sagen, dass du Erzieherin bist, ne? Also deswegen.
Genau, auf jeden Fall. Also ich kann das nur immer wieder befürworten, weil ich auch aus dem eigenen Leben weiß und auch in meiner Arbeit beobachten kann, dass Kinder sich wirklich nur noch sehr schwer mit sich selbst beschäftigen können. Und meine Güte, es ist ja auch wichtig, dass sie mit den Fachkräften eine Bindung haben und mit ihnen Zeit verbringen, auch mit den anderen Kindern. Um Himmels Willen, das ist so wichtig. Aber wenn ein Kind mit sich selbst nicht mehr sein kann und sich selbst nicht, das hört sich so doof an, aber ertragen kann und gar nicht weiß, was macht mir Spaß und gar keine Fantasie mehr hat, sich selbst zu beschäftigen, ist das wirklich schwierig. Also es ist auch für die Zukunft ganz schwierig. Also
ich muss auch sagen, dass ich finde, Kinder sollten auch mal lernen, Langeweile ertragen zu können.
Auf jeden Fall.
Weil es ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir auch im Erwachsenenalter einfach haben werden. Wie oft seid ihr zu Hause, langweilt euch oder seid irgendwo draußen und langweilt euch und ihr müsst damit lernen, klarzukommen. Genauso wie Kinder es lernen müssen, damit umzugehen. Kinder müssen mit allgemein allen Gefühlen lernen, umzugehen. Ob es die Wut ist, ob es die Hoffnung ist, der Glaube, alles, was sie fühlen können, damit müssen sie lernen, umzugehen. Dabei gehört auch diese Langeweile.
Und sie sollten sich ja auch selbst kennenlernen. Also später hast du dann vielleicht gar nicht so diese Muse dazu, Neues auszuprobieren, dich selbst auszutesten, neue Dinge auszutesten, weil du dich das vielleicht auch gar nicht traust, weil du immer in deinem kleinen Radius warst und nie dich getraut hast, auszubrechen. Weißt du, also du dich auch immer nur auf andere verlassen hast. Du kannst ja gar keine Selbstwirksamkeit lernen, wenn du auch nicht mal selbstständig Dinge testen kannst. Und das kann man auch klein, da kann man auch klein beginnen, indem man erforscht, was macht mir Spaß, was kann ich nicht, wo sind meine Grenzen, wie kann ich meine Langeweile überhaupt eingrenzen. Also
und besonders oft ist Langeweile der Grundbaustein für Kreativität.
Richtig, genau.
Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt Social Media im Allgemeinen kaputt reden wollen. Es ist halt eher, dass dieses Instagram und TikTok, dieses Kurzclips nach und nach sich befeuern lassen. Aber wir sprechen nicht davon, sich jetzt mal ein YouTube-Video reinzuziehen, wo jemand erklärt, wie man Gärten hat oder sowas. Weil das ist wiederum Mehrwert. Man muss ja auch sehen, dass Social Media nicht unbedingt nur Nachteile hat, sondern auch einen Mehrwert bieten kann mit Lernvideos, mit Dokumentationen. Also ich gucke mir auch gerne abends, wenn ich im Bett liege, mache ich mir eine Dokumentation an, einfach bei dieser entspannten Stimme herunterzukommen und runterzufahren.
Oder aber auch einfach Videos, wo jemand einfach nur Süßigkeiten austestet, irgendwas Lustiges produziert. Es ist doch auch in Ordnung, wenn du dann lachen kannst und abgelenkt wirst von der Realität oder mal runterfahren kannst, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ist wie mit sehr vielen Dingen im Leben. Es kommt immer darauf an, wie geht man damit um.
Ja, es ist natürlich, wenn man jetzt das mit damals vergleicht, als YouTube angefangen hat, da waren die Videos noch unterhaltsam. Da ging es nicht darum, dass man irgendwie vergleichen wollte, sondern die Leute wollten einfach irgendwas zeigen, was sie gut konnten. Und heute, da kommen wir zu der Frage, die wir eigentlich fast schon beantwortet haben. Warum entsteht durch Social Media so viel Vergleich und Druck? Und das ist halt der Punkt, dass es heute einfach so viel gefiltert wird. Es wird idealisiert. Und es werden nur noch die Highlights gezeigt. Was war so schön, was war so toll? Aber warum zeigt keiner die wahre Realität? Ich habe jetzt da vor kurzem ein Mädchen kennengelernt. Ich habe ja noch meinen Autismus-Talk. Und dieses Mädchen hat sich all meinen ganzen Podcast, meine ganzen Content und so angeguckt. Sie ist 17. Und als ich sie kennengelernt habe durch die Mutter, habe ich sie mal gefragt, und wie schätzt du mich so ein? Also es ging allgemein darum, für mich, ob ich realistisch rüberkomme. Und sie hat zu mir gesagt, dass sie mich genau so eingeschätzt hat, wie ich jetzt bin. Das heißt also, ich bin in meinen Contents, egal was ich mache, immer realistisch. Ich stelle nichts schön, ich stelle nichts perfekt dar. Ich rede über meine Probleme, ich rede offen über alles. Und das sollten vielleicht viel mehr Leute lernen, auch mal die schlechten Seiten von sich zeigen zu können. Die Probleme, die sie in der Gesellschaft haben, die Probleme, die sie allgemein haben, anstatt alles nur als schön und perfekt darzustellen.
Ich glaube, dass das den Menschen immer mehr schwerfällt, weil das Leben so schnelllebig ist und dein Umfeld gar nicht mehr so viel Verständnis dafür hat oft. Und weil Probleme, gerade auch psychische Probleme, oft von anderen als Schwäche angesehen werden. Und das finde ich so traurig, weil ich rede auch manchmal nicht so gerne darüber, über meine psychischen Probleme. Also mit meinen Freunden natürlich, mit Menschen, die ich liebe, aber so mit fremden Personen, die ich noch nicht so gut kenne. Man hat so das Gefühl, als würde man ein Versager sein, obwohl das ja gar nicht so ist. Ich denke da überhaupt nicht so. Ich finde, man darf und sollte sich für psychische Krankheiten krank schreiben lassen dürfen. Also darf man ja auch, aber das wird ja auch oft stigmatisiert. Ich finde psychische Probleme überhaupt nicht schlimm. Ich finde sie total verständlich. Sie machen einen überhaupt nicht schwach. Ich finde, sie machen einen auch stark irgendwo, weil man dadurch auch oft sehr tiefgründig denkt und anderen Menschen helfen kann und irgendwie auch viel mehr über das Leben nachdenkt. Aber ich will damit halt sagen, dass die Gesellschaft das oft auch irgendwie, weißt du?
Ja, es wird, psychische Probleme werden als Tabuthema behandelt. Ja. Weil viele Menschen sich einfach nicht trauen, weil sie halt verurteilt werden. Ob es jetzt ist, Depression zu haben und gesagt wird, ach, das ist, du hast nur eine Traurigkeit, das vergeht wieder. Aber die Menschen verstehen einfach nicht, was hinter so einer psychischen Erkrankung wirklich steckt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich eher die Menschen schwach empfinde, die es nicht sagen. Hm. Ich finde, die Menschen, die rausgehen, die zeigen, was das bedeutet, die einfach da Sichtbarkeit erzeugen, viel, viel stärker, weil sie diesen Mut haben, damit offen umzugehen und nicht sich dahinter zu verstecken.
Ja gut, da tun mir die Menschen einfach leid, die sich das nicht trauen. Ne? Das ist ja auch irgendwo verständlich. Aber umso stärker ist es, wenn man rausgeht und dafür einsteht und das auch anspricht. Ich glaube, also was mir immer sehr viel hilft, wenn es um meine psychischen Probleme geht, also natürlich ist da jede Person unterschiedlich, aber mir hilft es total, mit meinen Freunden darüber zu reden. Also ja, mir hilft das, es auszusprechen, das zusammen zu reflektieren, sich nicht damit alleine zu fühlen. Also ich kann jedem nur ans Herz legen, sich vertrauten Personen anzuvertrauen.
Du hast eben gesagt, dass man dann auch etwas tiefgründiger wird. Da kommen wir eigentlich zu dem Thema, wo wir mit verbunden haben. Warum werden Gespräche im echten Leben oft so oberflächlich? Und da gibt es von der Mel-Studie, dass bedeutungsvolle Gespräche hängen mit höherem Wohlbefinden zusammen. Das heißt also, wenn du dich schon durch den Medienkonsum nicht mehr wohl fühlst, schlecht fühlst, weil du einfach denkst, dein Leben ist schlecht, dein Leben ist katastrophal im Vergleich zu dem, was da in den Medien ist, dann fühlst du dich unwohler in deinem Leben. Und dadurch, laut der Mel-Studie, ist es dann so, dass du ja nicht mehr so tiefgründig sein kannst. Du bist dann nur noch oberflächlich unterwegs. Smalltalk ist nicht schädlich. Es gibt Studien, also besser gesagt irgendwelche Leute, die behaupten, dass Smalltalk schädlich ist, was aber nicht stimmt. Es wird als problematisch gesehen, wenn er zu dominant ist. Aber Smalltalk an sich ist nicht schädlich. Echte Gespräche brauchen halt auch mehr Aufmerksamkeit und mehr Energie. Und das ist das große Problem, wenn du schon durch Social Media deine komplette Energie weghaust.
Oder auch durch diesen ganzen Alltagsstress. Ich glaube, das ist auch dieses Problem, dass wir so von dieser großen To-Do-Liste überfordert sind, die jeder Mensch hat. Wobei ich mir auch denke, warum werden wir in Deutschland auch so sehr dazu getrimmt, nur abzuarbeiten? Ich finde, das ist auch so ein strukturelles Problem. Und ich finde es auch schwierig, ja, manchmal tiefgründige Dinge anzusprechen, weil ich oft erlebe, dass andere Menschen überfordert damit sind. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mal, also nicht bei meinen Freunden und so, aber wenn ich jetzt mal bei Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, solche Dinge anspreche, viele wissen gar nicht, was sie darauf sagen können, weißt du?
Ja, wenn du zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, wenn du mit jemandem sprichst, der Depressionen hat und diese Person geht offen damit um und du fragst einfach mal ein bisschen, also das Wichtige, um ein tiefgründiges Gespräch zu haben, ist auch mal zu fragen, warum? Warum fühlst du dich traurig? Warum geht es dir so, dass die Menschen angeregt sind, mal wirklich tiefer nachzudenken, viel mehr in sich hineinzugehen. Tiefgründigkeit hat was auch mit Reflexion zu tun, sich selbst besser kennenzulernen, sich selbst in der Tiefe zu sehen. Und ich denke deswegen, viele Menschen, die damit offen umgehen, auch wenn ich im Social-Media-Bereich Menschen schaue, die zum Beispiel über Autismus, ADHS aufklären, oft sind diese Themen, die sie ansprechen, auch viel tiefgründiger als jetzt irgendwelche, ich habe jetzt eine Love-Story-Ding, wo auch nur alles so oberflächlich läuft. Und ich finde, man sollte einfach seinem Gegenüber einfach öfters mal fragen, warum ist das so? Warum geht es dir so? Warum machst du das? Einfach mal tiefer ins Gespräch reingehen, weil was ist denn Oberflächlichkeit? Oberflächlichkeit ist, wie geht's dir? Ja, das und wie ist das Wetter so? Findest du das Wetter gut? Ja, Wetter ist schön warm. Das sind so oberflächlich, das ist so, wie nennt man es, banal. So uninteressant. Das ist ja für mich sowieso schwer. Smalltalk ist für mich sowieso ein ganz schwieriges Thema. Es kostet mir mehr Energie.
Ich finde aber auch, dass wenn man nach dem Warum fragt, dass man das nicht abwertend tut. Weißt du, ich finde es auch ganz wichtig, wie man das fragt.
Interessiert.
Weil viele fragen dann so, ja, aber warum machst du das so? Und warum gehst du dann nicht einfach mal raus? Geht es dir dann nicht schon besser dadurch? Also es kommt dann manchmal so vorwurfsvoll rüber. Du bist doch... Du bist doch selbst in der Verantwortung. Wieso stehst du dann nicht einfach mal auf, obwohl es dir nicht gut geht? Dann würde dich das aufmuntern. Weißt du, was ich meine? So richtig unempathisch. Also ich finde, wenn man fragt, dann sollte man wirklich empathisch fragen oder auch fragen, hey, was hilft dir in solchen Situationen? Du kannst auch gerne mir schreiben, je nachdem, wie man sich kennt. Du kannst auch mir schreiben, vielleicht kann ich dir helfen. Also ja, wie du schon sagst, viel mehr Fragen stellen. Also ich denke mir auch immer so, wenn jemand dir zum Beispiel erzählt, er hat einen Verlust erlitten, natürlich muss man dann sagen, hey, es ist okay, wenn du nicht darüber reden willst. Jeder geht damit anders um. Aber wie selten, also ich habe auch eine Person verloren und wenn ich das mal anspreche, ey, es gibt kaum jemand, der darauf adäquat meiner Meinung nach reagiert hat. Wo ich mir denke, frag doch einfach mal, hey, willst du mir von dem Menschen erzählen? Was hat er dir bedeutet? Es wird auch nie nach dem Menschen gefragt irgendwie, weißt du? Es ist dann irgendwie so betretene Stille und deswegen erzähle ich außerhalb meiner Bubble und außerhalb meinen Lieblingsmenschen auch nichts von mir, weil ich so keine Lust habe auf diese nichtssagenden Gesichter, die gar keine Ahnung haben, wie sie darauf antworten sollen. Ich will das auch nicht, ich sage auch nicht, dass ich die Menschen dafür verurteile, aber ich finde es so traurig.
Ja, wir sind eigentlich schon mitten in der nächsten Frage drin, weil ich habe die Frage notiert, hängt Social Media und oberflächliche Gespräche zusammen, was wir ja gerade schon besprechen. Und da habe ich zum Beispiel auch, es gibt zum Beispiel hohe Bildschirmzeit, kann man verbinden mit weniger soziale Interaktion. Je mehr du zu Hause oder auch draußen am Handy hängst, umso weniger bist du in einer sozialen Interaktion mit anderen Menschen. Dadurch verlernst du ja auch irgendwann dieses zusammen kommunizieren, dieses Tiefgründige. Und viele fragen sich dann auch, ja, warum bin ich einsam? Laut der DIW und der WHO ist es so, dass Einsamkeit trotz vielen Kontakten immer weiter zunimmt, weil halt du hast diese künstliche Kontakte. Weil alles, was im Internet ist, das ist ja nicht das, was du in echt hast. Das ist ja oberflächlich. Und wenn ihr mal überlegt, wenn ihr mal diesen ganzen Social-Media-Zeug runterschmeißt, wie viele Kontakte habt ihr dann wirklich noch? Die dann noch da sind, das sind eure echten Kontakte. Und es gibt auch noch diese, digitale Kommunikation ersetzt halt nicht diese echte Verbindung. Weißt du, was ich meine?
Total, natürlich. Also ich finde schon, dass man über das Handy auch tiefgründig sprechen kann. Also das habe ich schon viel erfahren und man kann da auch seine Freundschaften gut pflegen. Aber es ersetzt natürlich nicht den echten Kontakt miteinander. Und ich denke mir auch so, und da kann ich mich auch nur wieder mit einbeziehen, ich glaube, es würde uns allen gut tun, am Tag mehr auch mal vor die Tür zu gehen, einfach nochmal einen Spaziergang zu machen, wirklich deine Umwelt richtig wahrzunehmen, weißt du? Und da nehme ich mich komplett überhaupt nicht raus. Ich sollte auch viel mehr einfach mal wieder rausgehen und, ich weiß nicht, viel mehr das Leben bewusster wahrnehmen und nicht so viel auf den Bildschirm schauen. Und ich glaube, am Abend geht es dir dann auch viel besser, als wenn du wieder nur Medien konsumiert hast.
Eine Stunde vorher sollte man da mit
aufhören. Ja, also da kann ich kann mich da nur mit ansprechen.
Ich habe mal so eine Frage für die Zuhörer. Ihr könnt sie gerne mal in den Kommentaren auch wiedergeben. Meine Frage ist, Wie viel wisst ihr über die Leute, die ihr im Social Media zuschaut? Und wie viel wisst ihr wirklich über die Menschen, die in eurem Umfeld sind? Also ich muss sagen, damals, als ich jung war, als es noch keine Handys gab, als ich klein war, ich wusste, was mein bester Freund als Lieblingsessen hatte. Ich wusste, auf welches Mädchen er gerade steht. Wissen wir das heute noch von unserem Umfeld?
Ja. Ich schon, ich bin halt sehr
ja, in Kontakt ihr, mit ja, ihr macht Freunden. Das ja, aber es gibt viele Menschen, die halt nicht mehr diesen Kontakt haben.
Nee.
Und ich merke das auch bei mir. Bei mir ist halt auch so, ich habe Schwierigkeiten, Kontakte zu halten, weil ich habe halt Autismus, ADHS, was diese Kontaktaufnahme schwieriger macht. Aber ich bemühe mich trotzdem. Ich habe, jeden Monat haben wir den Mädelsabend, wo wir uns zusammensetzen, wo wir miteinander quatschen, uns austauschen. Und das ist mir schon wichtig, dass der jeden Monat feststeht und dass wir uns da so gut wie alle Zeit haben, halt treffen und einfach diesen persönlichen Kontakt, anstatt immer nur über WhatsApp oder Instagram sich schreiben zu können.
Das gibt einem auch total viel Mehrwert, ja.
Ja, und es ist natürlich auch je mehr wir konsumieren, desto weniger tauschen wir uns wirklich aus. Und das ist halt dieses Traurige in diesem Punkt.
Ich kann euch auch immer wieder raten, telefoniert wieder mehr. Gut, nicht jeder mag telefonieren oder snappt mit euren Freunden, nimmt Memos auf, so mache ich das. Und ich kann euch das wirklich ans Herz legen. Einfach mal vom Alltag erzählen, tiefgründigeres erzählen. Also wenn ihr da wirklich euren Freunden vertrauen könnt, ist das so toll. Das kann ich wirklich euch ans Herz legen, das schafft Verbindung und so kann man auch soziale Medien gut nutzen. Genau, und sich natürlich auch regelmäßig im echten Leben zu begegnen. Aber dieses Telefonieren, das geht ja auch manchmal so, es wird ja auch irgendwie immer mehr out, sage ich mal.
Ich fühle mich schlecht, wenn ich jemanden anrufen will, einfach so, weil ich denke immer, ich störe dann.
Ja, richtig. Und also klar, es gibt auch Menschen, die mögen das nicht, alles gut. Aber wenn eure Freunde das mögen, ruft einfach mal, klingelt mal durch oder schickt einfach mal ein Bild, hey, ich mache das und das gerade, was machst du? Also so mache ich das mit meinen Freunden.
Oder denkt gar nicht nach, ruft einfach an.
Ja,
ruft
genau.
Einfach an und wenn sie gerade keine Zeit haben, dann gehen sie nicht dran.
Richtig, oder der sagt dann, hey, ich kann gerade nicht, ich rufe dich gleich zurück. Macht das einfach mal, versucht mehr wieder aus euch rauszukommen, es gibt einem so
mehr
viel.
Mehr echte Gespräche.
Ja, Mike und ich, wir sind manchmal auch nur am Telefon und reden gar nicht viel miteinander, aber es ist einfach jemand am anderen Hörer.
An der Anfangszeit hatten wir, 48 Stunden Telefonzeit und haben sogar beim Schlafen war das Telefon noch an.
Genau, deswegen, ich denke mir so, es ist alles, wir sollten viel mehr wieder aus uns rausgehen und
ja. Also meine letzte Frage, die ich jetzt notiert habe, ist, was fehlt uns am Ende wirklich? Also ich habe hier ein paar Fakten dazu. Laut WHO, soziale Verbindung ist ein zentraler Faktor für psychische Gesundheit. Das haben wir jetzt auch festgestellt. Angstzustände, Minderwertigkeitskomplexe, soziale Phobien. Es gibt ganz viele Dinge, die durch massives Social-Media-Konsum passieren kann. Da habe ich auch eine Folge bei Autismus Talk, nämlich Pseudo-Autismus. Das wird ausgelöst, wenn Kinder zu viel Medien konsumieren, dann können sie Anzeichen von Autismus zeigen, was aber kein echter Autismus ist. Also das heißt, Schwierigkeiten in der Interaktion mit Menschen, mit der Kommunikation mit Menschen, Blickkontaktprobleme, weil sie einfach nicht das trainiert bekommen, mit Menschen umzugehen.
Aber ich glaube, dieser Punkt will auch sagen, soziale Verbindung ist ein zentraler Faktor für psychische Gesundheit. Wie wichtig andere Menschen für eine positive Gesundheit ist, weißt du?
Also ich habe auch noch weitere Studien, die zum Beispiel auch belegen, dass reduzierte Bildschirmzeit das Wohlbefinden verbessern können. Also versucht es einfach mal. Löscht doch einfach mal TikTok, Instagram, schmeißt es einfach mal runter. Es ist ja nicht komplett weg. Aber versucht mal vielleicht einen Monat lang damit nicht mehr was zu machen, sondern konzentriert euch. Und wenn euch langweilig ist, versucht irgendwas. Macht euch ein YouTube-Video an, lernt was über Stricken, Häkeln oder über Außerirdische, über das Universum, was auch immer.
Oder so Ausmalbilder für Erwachsene kann ich auch total empfehlen. Ja, also ich mache das tatsächlich so, ich bestelle mir dann immer so Postkarten, die man ausmalen kann. Also ich zeichne auch so sehr gerne. Aber ich male die dann auch immer total gern aus. Und dann kann ich die auch verschenken zu Geburtstagen. Und die beschenken, außer wenn es Mike ist, der freut sich über Karten nicht. Aber alle anderen...
Weil ich keine Freude in dem Sinne empfinde.
Ist doch nicht schlimm. Es ist doch voll in Ordnung. Er mag das jetzt nicht so, aber diejenigen, die auf sowas stehen, sage ich mal, die freuen sich darüber total. Und dann könnt ihr auch dieses Gemalte, sage ich mal, nochmal verwerten.
Ich habe immer das Gefühl, ich muss da was zurückgeben. Das ist so dieses Gleichgerechtigkeitssinn.
Aber das ist doch überhaupt nicht so. Ich schenke total gerne.
Ja, aber als Autist willst du Gleichgerechtigkeit und das muss alles ausgeglichen sein. Das darf nicht außerhalb der Waage sein.
Dann kannst du mir Essen machen.
Ja, ja. Also dann habe ich noch einen Faktpunkt, nämlich Qualität von Beziehungen ist wichtiger als Anzahl der Kontakte.
Ja,
es spielt keine
total.
Rolle, dass ihr 10.000 Facebook-Freunde habt, weil am Ende sind die Freunde wichtig, die ihr in echt habt, die euch besuchen kommen, mit denen ihr euch regelmäßig trefft. Das sind wahre Freunde.
Die ihr anrufen könnt, hey, ich brauche jetzt mal deine Hilfe oder kannst du mir zuhören oder die auch wissen, was wirklich in deinem Leben los ist und die das auch wirklich wissen wollen.
Ja, und ich habe hier nochmal so drei Sätze mir notiert, die ich zum Schluss nochmal sagen möchte, um einfach vielleicht ein bisschen tiefgründiges Denken anzuregen. Es fehlt uns nicht an Kontakten, sondern an echten Verbindungen. Ein tiefes Gespräch gibt dir oft mehr als Stunden am Handy. Die entscheidende Frage ist nicht, wie viel Zeit wir haben, sondern wofür wir sie nutzen. Ich glaube, das sind drei Sätze, die du auch mit unterschreiben kannst.
Auf jeden Fall.
Und fragt euch immer, kontrolliert ihr die Medien oder kontrollieren die euch? Denn am Ende, wenn es kein Produkt gibt, seid ihr das Produkt.
Und es ist immer noch unsere Verantwortung. Ne? Also wir können nicht immer die Verantwortung an andere abschieben. Wir können entscheiden, wie viel wir konsumieren, wen wir konsumieren. Also das hat sich ein bisschen komisch angehört.
Nein, es ist ja beten. Also wenn wir diese ganzen bösen Content-Creator...
Ja, genau. Also wir können, nur so können wir auch Einfluss darauf nehmen, ob auch Menschen mit schlechten Werten weiterhin einen Stellenwert im Internet haben oder nicht.
Ja. Also ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen. Wir sind jetzt auch am Ende unserer heutigen Folge. Ein bisschen kürzer als das letzte Mal. Da hatten wir 51 Minuten. Das war schon etwas viel. Und ja, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, eure Meinung, eure Fragen. Und heute mal keine Community-Fragen, das machen wir nächstes Mal wieder. Und ich wünsche euch einen schönen Abend oder schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr es hört. Und möchtest du noch was zum Abschluss sagen?
Danke fürs Zuhören und tschüsseli, tschüss.
Bis dann, bis zur nächsten Folge.